Gott liebt dich. Amen. Ach, ihr seid längere Predigten hier gewohnt in Lüneburg. Na gut, es sei. Was haben wir gehört? Einen ganz einfachen Satz. Subjekt, Prädikat, Objekt. Klare Botschaft, leicht zu verstehen, gut zu behalten. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich es dabei belassen hätte, das wäre die nachhaltigste Predigt gewesen, die ihr je hier in Lüneburg gehört hättet. Weil ich hätte noch Jahre später wiederkommen können und euch fragen können, was war da in der Predigt, worum ging es? Und ihr könntet diese Predigt Wort für Wort, wortgetreu wiedergeben. Von welcher Predigt kann man das schon sagen? Den Titel habt ihr schon gesehen, der hat euch vielleicht erschreckt. Das sieht so nach Grammatikunterricht aus, von der Objektivität und der Subjektivität des Glaubens. Aber keine Angst, ich habe nicht vor, mit euch Grammatikunterricht zu machen. Auch wenn der Titel dies vermuten ließe. Was haben wir denn wirklich gehört? Einen ganz wichtigen Satz. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Das ist eine gute Botschaft. Und vielleicht hast du die schon ganz oft gehört. Wenn du dich fragst, was in diesem Buch eigentlich steht, dann steht am Anfang, dass Gott von Anfang an da war. Und auf jeder Seite steht, dass er dich liebt. Und es steht, dass er auch für immer noch sein wird. Und in der Mitte auf jeder Seite steht diese Zusage Gottes an dich. Wenn du dieses Buch zusammenfassen müsstest, in ganz wenigen Worten, in drei Worten, dann wäre Gott liebt dich schon mal eine geeignete Formel. Und da steckt eine Menge drin. Zunächst einmal Gott. Für viele ist das nicht selbstverständlich, aber in dem Buch steht drin, dass von Anfang an und lange davor Gott da war und dass er immer da sein wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist dir das bewusst, dass Gott dich liebt? In jedem Moment? Nicht nur allgemein die Menschen, sondern ganz persönlich und ganz individuell dich? Das war übrigens auch die Botschaft von Jesus. Nicht, dass es Gott gibt, sondern dass Gott liebt. Jesus kam in eine Gesellschaft, für die war es völlig klar, dass es Gott gibt. Aber nicht so klar war, ob Gott liebt. Die Frage der Juden war damals nicht, Jesus, sag uns die Wahrheit, gibt es einen Gott? Sondern ihre Frage war, nimmt Gott uns an? Liebt er uns? Wird er mich annehmen? Die Sünderin kommt zu Jesus und weint auf seine Füße und sie fragt, wird Gott mich annehmen? Und genauso der Zöllner. Und Jesus sagt allen, ja, ich bin das Ja Gottes in dieser Welt. Egal, was du getan hast, Gott sagt Ja zu dir. Er ist ein starker Gott, er hält dich. Er verlässt dich nie und bei ihm ist alles sicher. In seiner Hand bist du sicher. Er wird dich retten durch den Tod hindurch, denn er ist stärker als der Tod. Er ist stärker als mein Versagen. Er ist stärker als das, was mir Angst machen will, was mich manchmal anschreit und wo ich denke, ich kann es nicht schaffen. Und wenn er sagt, was er für mein Leben tun möchte, dann wird es auf jeden Fall passieren, nicht weil ich stark bin, sondern weil er mein starker Gott ist, der absolut zu seinem Wort steht, der zu dir steht. Er ist ein ewiger Herrscher. Alles, was Menschen mal errichtet haben, das beginnt irgendwann zu bröckeln, hat alles so seine Zeit und vieles ist schon ganz verschwunden. Gott ist der Einzige, der ein Königreich aufrichtet, das schon jetzt auf der Erde beginnt und das niemals zerstört werden kann. Klingt das attraktiv? Klingt das attraktiv? Es ist attraktiv. Und das ist eigentlich noch ein viel zu schwaches Wort dafür. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Eine gute Freundin von mir sagt manchmal, entweder hat Gott den Menschen gemacht oder der Mensch Gott. Und ich denke, so drückt sie ihre Unsicherheit aus, ob es Gott wirklich gibt oder ob er nur eine Einbildung ist. In dieser Aussage, da drehen sich ja Subjekt und Objekt ja kolossal um. Je nachdem, was man glaubt, Glaube, Was ist das eigentlich? Ist Glaube subjektiv oder ist Glaube objektiv? Was würdest du sagen? Und wie viel Glauben braucht man, um letztendlich errettet zu werden? So riesengroßen Glauben oder so mittel oder ganz mini? Diesen Fragen wollen wir uns nähern. Die Tatsache der Existenz Gottes finde ich nur durch eine persönliche Erfahrung. Die objektive Tatsache der Existenz Gottes finde ich nur durch eine persönliche, also eine subjektive Erfahrung. Was soll mir das sagen? Stell dir mal ein Liebespaar vor, wie es da so auf der Wiese sitzt und ja, einfach einen schönen Tag miteinander hat, wie sie sich berühren, wie sie miteinander lachen, obwohl gar nichts wirklich witzig ist. Dann kommst du zu dem Schluss, wenn du das beobachtest, dass es wohl so etwas wie Liebe gibt. Aber du kannst diese Liebe nicht sehen, du kannst sie nicht anfassen, du kannst sie nicht untersuchen. Und dennoch, du hast das Gefühl, Liebe existiert. Durch das Liebespaar, das du da beobachtest, erkennst du einen Hauch der Existenz von Liebe, aber die volle Gewissheit und Realität von Liebe, die wirst du erst dann haben, wenn du dich selbst verliebt. Und ich denke mal, ihr seid oder wart alle schon mal verliebt und kennt dieses Gefühl. Dann mit Haut und Haaren weißt du, dann Liebe existiert. Du bist dir ganz sicher. Und gleichermaßen gilt, wenn du Menschen beobachtest, die im Glauben mit Jesus leben, dann kommst du vielleicht zu dem Schluss, ja, es könnte einen Gott geben. Aber die letzte Gewissheit darüber, dass Gott existiert, die hast du erst dann, wenn du dich auf Gott einlässt. Es ist doch so, wenn ich in jemanden verliebt bin, dann möchte ich so viel Zeit wie möglich mit dieser Person verbringen. Und wenn das mal nicht klappt, dann denke ich ständig an diese Person. Kennt ihr das? Dann kennt ihr auch die weiteren Erkennungszeichen. Bekommt man einen Brief von dieser Person, dann verschlingt man diesen. Man liest ihn komplett von oben bis unten und das nicht nur einmal. Dasselbe gilt inzwischen für Mails und elektronische Nachrichten. Wenn man mit anderen zusammen ist, dann erzählt man ungefragt von dieser Person, weil einfach das Herz da übergeht. Kein Weg ist zu weit. Auch wenn man sich nur eine halbe Stunde sehen kann, fährt man quer durch die Republik oder noch weiter, nur um diese halbe Stunde miteinander zu haben. Man möchte mit dieser Person reden, ihr nah sein, hören, was sie sagt und verstehen, was sie meint und wie sie ist. Man träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Wenn ihr das schon mal erlebt habt und euch diese Punkte bekannt vorkommen, dann habt ihr einen Eindruck davon, wie das ist, wenn man Gottes Liebesgebot folgt. Die eben genannten Punkte lassen sich alle eins zu eins darauf übertragen. Ja, kann man denn einem Liebesgebot einfach so folgen und sich so auf Befehl verlieben? Sich das einfach vornehmen und schwuppdiwupp, dann ist das auf einmal so? Gucken wir uns doch einmal genauer an, wie das nun wirklich geht, wenn man sich in Jesus verlieben möchte. Eben haben wir ja schon vieles gehört, wie das ist, wenn man verliebt ist, was dann ganz automatisch in einem abläuft. Und daran können wir auch erkennen, was förderlich und was auch nicht so förderlich wäre, wenn man sich in Jesus verlieben möchte. Nicht so förderlich wäre zum Beispiel, wenn du keine Zeit mit ihm verbringst. Nicht so förderlich wäre, wenn du nicht an ihn denkst, wenn du dich nicht mit anderen über ihn austauscht, nicht direkt mit ihm sprichst und wenn dir der Weg zu der Gemeinde einfach zu weit vorkommt und du lieber im Bett liegen bleibst, wenn du dir nicht überlegst, was ihm gefallen könnte, wenn du alles verneinst, was er dir für ein gelingendes Leben empfiehlt, wenn du einfach im Ungehorsam weiterlebst, dann sind das alles Kennzeichen dafür, dass du noch ein geistliches Baby bist. Wenn diese Punkte auf dich zutreffen, dann hast du Gott noch nicht wirklich erkannt. Wirklich meint, dass er sich in deinem Leben auswirkt, seine Wirkung entfaltet. Vor ein paar Minuten habe ich gesagt, dass du dir die letzte Gewissheit darüber hast, dass Gott existiert, dass du die dann bekommst, wenn du dich auf Gott einlässt. Was heißt das, sich auf Gott einlassen? Da kann man unterscheiden zwischen dem Yeti-Glauben und dem Aspirin-Glauben. Kennt ihr diesen Yeti, dieses weiße, zottelige Wesen, das der Bergsteiger Reinhold Messner mal im Himalaya gesehen haben möchte? Nun kann es sein, Oder wenn ich dich jetzt frage, glaubst du an den Yeti, dann kann es sein, dass du sagst, ja, ich bin ein Fan von diesem Reinhold Messner, wenn der gesagt hat, dass er den da gesehen hat, ich bin ja noch nicht da gewesen, ich kann mir schon vorstellen, dass es diesen Yeti da im Himalaya gibt. Oder du sagst, was für ein Schwachsinn, der Kerl hat bestimmt zu wenig Sauerstoff da oben gehabt, dass er Halluzinationen hatte, um den zu sehen. Also ob du jetzt an diesen Yeti glaubst oder das ablehnst, das verändert in deinem Leben nichts. Der, der an den Yeti glaubt und der, der das eher ablehnt, dein Leben kann völlig identisch laufen, weil es keinen Einfluss auf das eigene Leben hat. Das ist Yeti-Glauben. Wenn du eine Umfrage machst, ob die Leute an Gott glauben, dann werden überraschend viele Ja sagen. Aber weißt du, was sie damit meinen? Sie glauben, dass da irgendwo irgendein Gott ist und existiert. Das ist Yeti-Glaube, weil es keinen Einfluss auf ihr Leben hat. Nichts verändert sich dadurch, kein bisschen. Der, der auf solche Weise behauptet, es gebe einen Gott, und der, der sagt, nee, gibt es nicht, da unterscheidet sich nichts in ihrem Leben. Das ist Yeti-Glaube. Aber dann haben wir noch diesen anderen Glauben, den biblischen Glauben. Nennen wir ihn mal Aspirin-Glaube. Wenn ich dich frage, glaubst du an Aspirin, was frage ich denn da? Frage ich da, dass du davon überzeugt bist, dass diese weißen Pillen da irgendwie in deinem Arzneischrank ein Dasein fristen? Nein, das meine ich nicht. Wenn ich frage, glaubst du an Aspirin, dann meine ich, glaubst du, dass wenn du Kopfschmerzen hast und eine dieser Tabletten nimmst, dass dein Tag völlig anders verläuft, als wenn du sie nicht genommen hättest? Dass es deutlich angenehmer wäre? Glaubst du an Aspirin? Und wenn du dann Kopfschmerzen hast und tatsächlich Aspirin oder eine andere Kopfschmerztablette, ich wollte jetzt nicht alle Marken hier bewerben, dann lebst du den Tag völlig anders als ohne Aspirin. Und genau so ist biblischer Glaube. Wenn du an Aspirin glaubst, dann lässt du diese Kopfschmerztablette etwas für dich tun. Und wenn du an Jesus glaubst, dann lässt du Jesus in dein Leben hinein und lässt ihn auch sich auswirken in dein Leben. Er darf wirken. Aber frag nicht nur, was kann Gott für mich tun, sondern frag dich auch, was kann ich für Gott tun? Das ist die Liebesbeziehung, die er mit dir möchte. Und das führt zu einem weiteren Bild. Nicht dein Glaube bewegt Dinge und Menschen, sondern Gott bewegt Dinge und Menschen. Er ist die Quelle der Liebe und du darfst sie widerspiegeln. Oft denken wir doch, ein gläubiger Mensch, das ist so ein Mensch, der so ganz fest glaubt. Und je fester er glaubt, desto gläubiger ist er. So stellen wir uns das manchmal vor. Das ist dann schon fast so eine Art Selbsthypnose. So ein Glaube bewirkt aber erstmal überhaupt nichts. Biblischer Glaube bezieht sich in erster Linie gar nicht auf deinen Glauben, sondern auf Gott selbst. Diese Art des Glaubens ist notwendig, um gerettet zu werden und mit Jesus zu leben. Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, ein weiteres Bild. Stell dir vor, da ist ein zugefrorener See. Und du stehst vor diesem zugefrorenen See und denkst dir, oh, mein Ziel ist da ganz auf der anderen Seite. Wie schön wäre es, wenn ich die Abkürzung nehmen könnte und einfach darüber gehen könnte. Was du nicht weißt, ist, ob der See wirklich dich trägt und hart durchgefroren ist oder nicht. Und was du nicht sehen kannst, ist, dass irgendwo von der Seite ein Fluss da hineinströmt und dessen Strömung hat das Eis nicht fest werden lassen. Und jetzt kann es sein, dass du da stehst und sagst, oh, ich würde da so gerne rübergehen, aber ich weiß nicht, ob mich das Eis trägt. Aber jetzt glaube ich einfach mal, dass dieses Eis mich trägt. Es wird mich tragen, ich bin davon überzeugt, ich mache meinen Schritt drauf und noch einen krack ich ein. Mein Glaube daran, dass mich das Eis trägt, hat mir in dem Fall nichts genutzt. Nähern wir uns dem Bild nochmal neu. Da ist jetzt ein anderer See, der dir den Weg versperrt. Auch dieser ist zugefroren und dein Ziel ist auch auf der anderen Seite. Und der ist wirklich hart durchgefroren, da ist kein Zufluss. Meter knüppeldick ist da das Eis, es wird dich tragen, aber du weißt es nicht und du zögerst und du zauderst und du sagst, ich weiß nicht, ob das Eis mich trägt. Es wäre so schön, wenn ich darüber gehen könnte, es würde mir bestimmt eine Stunde helfen, es wird auch schon dunkel. Ich weiß nicht, es wird mich bestimmt nicht tragen. Es wird mich bestimmt nicht tragen. Es wird mich bestimmt nicht tragen. Und surprise, surprise, es trägt dich. Nicht dein Glaube daran war entscheidend, sondern das Objekt deines Glaubens, das hält dich und trägt dich, auf dessen Stabilität und Beständigkeit kommt es an. Das Wesentliche am Glauben ist also das Objekt, an das du glaubst, nicht der subjektive Glaube selbst. Im 1. Korinther 1, Vers 6 heißt es, die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Die Botschaft von Jesus ist der feste Grund eures Glaubens. Was ist der feste Grund eures Glaubens? Die Botschaft von Jesus. Die Aufgabe eines jeden, also auch deine Aufgabe, besteht darin, genau diesen Schritt zu tun, dich auf diesen tragenden Grund zu bewegen, deine Füße auf diesen Untergrund zu setzen, den dir Jesus bietet, darauf zu vertrauen, dass Gott stark ist, fest zu dir steht und dich trägt. Und das tut er. Und trotzdem wagen viele Menschen diesen einfachen Schritt nicht. Sie schieben das vor sich her. Sie warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und das macht mich einfach nur traurig. Worin besteht denn das Risiko? Das Eis hält, es trägt dich. Okay, ich kann nachvollziehen, dass jemanden, der noch keine eigenen Erfahrungen mit Jesus gemacht hat, manches subjektiv anders oder gar widersinnig erscheinen muss. Entscheidend ist aber, was tatsächlich passiert. Was meine ich damit? Subjektiv fühlt es sich vielleicht gerade nicht so an, aber objektiv liebt dich Gott in jedem Moment. Subjektiv gesehen verhindert Gott nicht jedes Leid und wird immer wieder mit Vorwürfen dazu konfrontiert. Objektiv gesehen hat er aber das ganze Leid schon selbst schmerzhaft selbst durchlitten. Frage: Ist es logisch, ein sicheres Boot im Sturm zu verlassen, um über das Wasser zu gehen? Ist das logisch? Ist das vernünftig? Ja oder nein? Nein, oder? Ist es vernünftig, seinen einzigen Sohn, den man sich von Gott erbeten hat und den man viele Jahre später endlich bekommen hat, genau diesen Gott zu opfern? Ist das vernünftig? Ist es logisch, eine Armee von 32.000 Mann zu reduzieren, bis nur noch 300 übrig sind und mit diesen 300 dann gegen eine Armee von 400.000 Leuten dagegen anzugehen? Ist das logisch? Nein, das ist es nicht. Es ist ein Selbstmordkommando oder es wirkt wie ein Selbstmordkommando, aber es ist geglückt. Wenn dich jemand zu Zeiten Jesu gefragt hätte, was in 2000 Jahren noch existiert, dieses römische Reich, dieses Imperium, das so weit, wie man sich damals vorstellen konnte, die Welt reicht, das alles unter sich hatte, alles besetzt hatte, ob das noch in 2000 Jahren existiert oder diese Bewegung von diesem Wanderprediger, was hättest du geantwortet? 2000 Jahre später heißen unsere Kinder Markus, Christian, Hanna, Pauline, Miriam und Rebecca und unsere Hunde, die nennen wir Cäsar, Nero und Brutus. Ist es logisch, wenn du seit 20 Jahren Fischer bist und dein Gewässer wie deine Westentasche kennst, du kennst quasi jeden Fisch beim Vornamen und du hast die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen und dann kommt da ein Wanderprediger und sagt, komm, fahr doch mal raus in Ufernähe und wirf dein Netz auf der anderen Seite aus. Ist das logisch, darauf zu hören und das zu machen? Nein, ist es nicht, aber Petrus macht es und so erlebte er das Wunder. Wunder erlebt man nämlich dann, wenn man mit Gott in Beziehung tritt, wenn man Gott wirken lässt, wenn man Gott erlaubt, sich in unserem Leben auszuwirken, Aspirin-Glauben. Dann wird das Leben zu einem Abenteuer mit Erlebnissen, die einfach nicht mit unserem Verstand in Einklang zu bringen sind. Die unsere Erwartungshaltung, unsere Einschätzung, was so alles passieren kann und was nicht, völlig auf den Kopf stellen und unser Vorstellungsvermögen sprengen. Vermutlich würde Jesus Skeptikern unserer Zeit genau das auch sagen. Wenn du wissen willst, ob ich Realität bin, dann lass dich auf mich ein, sagt Jesus. Rede mit mir. Bitte mich, dass ich mich dir zeige. Lies meine Worte, die in der Bibel überliefert sind und versuche danach zu handeln. Dann wirst du merken, dass ich Schuld vergebe, dass ich dein Leben verändern kann und werde, dass ich dich im Alltag nie alleine lasse. Versuche mich nur nicht mit dem Verstand zu begreifen. Dafür bin ich einfach eine Nummer zu groß. Und obwohl Jesus eine so große Nummer ist, lässt er sich auf uns ein, ist für uns da. Aus dem Geschichtsunterricht weiß ich von vielen Menschen, die ein Gott sein wollten. Aber ich weiß nur von einem Gott, der Mensch sein wollte und es auch wurde, um zu retten, was verloren war, um Grund, festen Grund in unser Leben zu bringen. Möchtest du diesen Gott kennen, ihn erkennen und von ihm lernen? Das kannst du, denn wir wurden geschaffen nach seinem Bilde. Was passiert, wenn ich in diesen Spiegel schaue? Dann sehe ich mich. Und wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du dich. Und wenn ich mich geschickt anstelle, dann kann ich euch vielleicht damit blenden. Das klappt nicht so, der ist ein bisschen trübe. Der Spiegel aus sich heraus, der kann das nicht, der hat keine eigene Lichtquelle, aber er kann widerspiegeln, was in ihn hineinfällt. Genauso sind wir geschaffen. Wir reflektieren Gott, seine Art, sein Wesen. Wir sind geschaffen nach oder zu seinem Bilde. Wir schauen Gott an und Gottes Art kommt in uns hinein, wird sichtbar in uns. Wenn wir Gott anschauen, kommt sein Wesen in unser Leben hinein. Gottes Art färbt ab, Gottes Art prägt. Du kannst nicht mit Gott unterwegs sein, ohne dass es was mit dir macht, ohne dass es abfärbt. Du kannst schon nicht mit Menschen unterwegs sein, ohne dass die Einfluss auf dich nehmen. Und wenn das schon bei Menschen so ist, wie viel mehr dann bei Gott? Das ist unsere Schöpfungsgenetik, die Gott in uns hineingelegt hat. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ihn widerspiegeln können. Davon ist einiges durch den Sündenfall verloren gegangen. Doch jetzt kommt die Botschaft des Evangeliums. Gott selbst wird Mensch. Er zeigt uns das wahre Bild Gottes, zeigt uns dessen Liebe, bietet uns an, das Verlorene zurückzugewinnen und Gott in unserem Leben scheinen zu lassen. In dem Moment, wo wir aus eigener Kraft versuchen zu leuchten, da wiederholen wir nur ständig den Sündenfall. Wir praktizieren immer wieder diese Ursünde. Ich will selbst im Fokus sein. Egoismus, Ich-Zentriertheit, ich, meiner, mir. Das prägt doch allzu sehr unsere Gesellschaft. Und jetzt kommt Jesus und wird gefragt, was ist das höchste Gebot? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und dann kommt die Abfärbung und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist dieses Reflektieren, dieses Widerspiegeln, von dem ich spreche. Wer Gott liebt, der färbt etwas ab. Und man fängt an, Menschen zu lieben, so wie Gott es tut, weil Gott Menschen liebt. Weil Jesus die Menschen liebt, weil er dich liebt, dich ganz persönlich. Nicht allgemein die Menschen, sondern ganz direkt und unmittelbar dich. Wir kommen zum Schluss. Wir lesen zwei mini-kurze Gleichnisse und die lege ich dann noch für euch aus. Sie stehen in Matthäus 13, in den Versen 44 bis 46. Das sind gerade mal drei Verse und da passen gleich zwei Gleichnisse hinein. Das ist der Beweis, dass sie mini-kurz sind. Die Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der Perle. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Hast du diese beiden kurzen Gleichnisse bisher auch immer so gelesen und verstanden, dass du dieser Mann bist, der da den Schatz im Acker findet oder die kostbare Perle? Die Gleichnisse haben aber eine doppelte Bedeutung. Was für eine Bedeutung haben sie? Eine doppelte. Und eine doppelte bedeutet zwei. Was also ist die andere Bedeutung? Es geht nicht nur darum, wie Männer und Frauen das Himmelreich finden und alles dafür hergeben, um es zu erlangen, sondern es geht auch um Christus, der alles dafür hergibt, damit Frauen und Männer das Himmelreich überhaupt finden können. Nochmal, denn das ist wichtig. Es geht nicht nur darum, wie Männer und Frauen das Himmelreich finden und alles hergeben, um es zu erlangen, sondern es geht vor allem um Christus, der alles dafür hergibt, damit Frauen und Männer das Himmelreich überhaupt finden können. Christus ist es, der nach wertvollem Ausschau hält. Er sieht die in Sünde gefallenen Menschen, die sich selbst nicht mehr aus dieser Lage befreien können. Und er sieht die Möglichkeiten der Erlösung. Moment mal, Verstehst du das? Bisher habe ich immer gedacht, ich subjektiv wäre dieser Mann, der diesen Schatz findet. Und ich dachte, dieser Schatz ist Jesus, das Objekt meiner Suche. Und ich dachte, ich habe Jesus gefunden und ich gebe, wenn es sein muss, alles her für ihn. Denkt ihr, das ist das Evangelium? Das Evangelium ist doch vielmehr, Jesus hat dich gefunden und er hat alles aufgegeben für dich. Es geht doch nicht darum, was du für Jesus aufgegeben hast, sondern was Jesus für dich aufgegeben hat. Das bist doch nicht du, der da über das Feld läuft. Und das bin auch nicht ich. Es ist Jesus. Jesus spaziert durch die Galaxien und er kommt hierhin und dahin und er freut sich an der Natur und er kommt durch die Milchstraße und er kommt auf unseren Planeten Erde und geht dort über einen Acker. Und auf einmal denkt er, da ist doch was, da ist was. Was ist denn da? Und er fängt an zu graben und es ist ihm auch ganz egal, wie schmutzig er sich dabei macht. Und er gräbt und gräbt und entdeckt dort diesen Schatz. Und er fasziniert ihn und er geht zurück und sagt, Vater, ich war hinter der Milchstraße auf dem Planeten Erde auf einem Acker und ich habe da einen Schatz gefunden. Und er lässt mich überhaupt nicht mehr los, dieser Schatz. Ich möchte ihn haben. Was wird der Schatz mich kosten? Jesus, dieser Schatz wird dich alles kosten. Alles? Ja, alles. Und das Gleichnis geht weiter. Da kommt Jesus auf diesen Markt, wo es allerlei Gerümpel gibt und schlechte Kleidung und Lebensmittel. Und da ist dieser eine Stand, der seine Aufmerksamkeit erregt. Und da gibt es Perlen. Und eine Perle erregt ganz besonders seine Aufmerksamkeit. Und Jesus sagt, kann ich diese Perle mal sehen? Ach, die Perle willst du gar nicht haben, die ist gebrochen, Jesus. Darf ich sie trotzdem mal sehen? Was wird mich diese Perle kosten? Was kostet diese Perle? Ich möchte sie besitzen. Diese Perle wird dich alles kosten, Jesus. Alles? Ich nehme sie. Im Evangelium geht es nicht darum, was du aufgibst, egal was es ist. Wer hat uns bloß erzählt, dass es im Evangelium darum ginge, was wir aufgeben? Kern, Herz und Seele des Evangeliums ist, was Gott hingegeben hat. Und was hat er dafür bekommen? Dich und den ganzen Acker um dich herum. Und du fühlst dich womöglich unbedeutend und wertlos. Ich sag dir was. Der Wert von allem wird bestimmt durch den, der bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen. Für Gott bist du wertvoll. Er will dich. Er hat den Preis für dich bezahlt, einen hohen Preis. Ein hoher Preis? Das ist noch maßlos übertrieben, untertrieben. Er hat alles dafür gegeben, sich ganz und gar aus Liebe. Und er weiß, dass du immer wieder in Sünde fällst und dass du immer wieder vom Weg abkommst und dass du immer wieder an ihm zweifelst. Und dennoch, er sah diese Perle in ihrer gebrochenen Schönheit und er sah, wofür sie mal geschaffen war und wie sie wieder werden könnte. Und er entschied sich für sie und sagte, ich nehme sie, ich zahle den Preis. Was ist das für eine Liebe? Und diese Liebe, die gehört dir. Gott bietet dir an, dich so zu behandeln, als wenn du das Leben von Jesu gelebt hättest. Und Jesus lässt sich, damit das möglich ist, so behandeln, als wenn er dein Leben gelebt hätte. Da dreht sich was kolossal um. Nochmal, Gott bietet dir an, dich so zu behandeln, als ob du das Leben Jesu gelebt hättest. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Bitte ergreife sie. Amen.